ich heiße dich heute ganz, ganz, ganz herzlich auf meinem Podcast Musikleben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau doch auf meine Webseite www.irenekurka.de. Ich lade dich auch herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Dort wirst du über alle meine Tätigkeiten als Sopranistin, als Podcasterin, als Autorin oder was ich auch eben an Coaching und Unterricht anbiete, informiert. In diesem Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik und vor allem teile ich mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich möchte dir die Menschen aus der Musikwelt näher bringen. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und ja, heute gibt es ja wieder eine Solo-Folge von mir. Und ich stelle auch immer wieder fest, wenn ich in meine Klickzahlen gucke, dass ihr meine Solo-Folgen sehr, sehr mögt und wertschätzt und offensichtlich anhört. Und das berührt mich, weil es gibt tatsächlich diesen Teil in mir, der sich denkt, naja, die wollen doch lieber die Interviews hören und dann habe ich da irgendwie einen coolen Gast und so. Und zu merken, wow, ihr hört auch mir gerne zu, wenn ich hier was erzähle, das macht was mit mir. Und ich weiß, dass es auch immer wieder so ein bisschen bei mir anklopft und sagt, Irene, mach doch mehr Solo-Folgen, trau dich. Und dann gibt es immer diesen Teil, der sagt, ach, wen interessiert denn das, was die Irene zu erzählen hat? Also von daher, ihr dürft mir da auch gern schreiben oder mich vielleicht noch mehr ermutigen. Also ich habe es auf dem Schirm und ich schaue mal, wie sich das so entwickelt, weil es wird auch im nächsten Jahr wieder ein paar kleine Veränderungen geben in den Inhalten. Ich glaube, das ist für euch gut, das ist für mich gut, weil es darf ja auf keinen Fall hier irgendwie, also vor allem auf meiner Seite nicht irgendein Gefühl von Routine und Langeweile eintreten, weil dann bin ich leider raus. Also ich mag es selber auch, mich immer wieder neu zu fordern oder auch zu erfinden. Aber wie gesagt, es sind schon ein paar sehr gute Ideen für 2026 da und da werdet ihr auch bald davon erfahren, was da so passieren wird. Ja, in der heutigen Solo-Folge habe ich mal wieder für euch drei Begriffe rausgesucht, und möchte auch hier wieder diese Reise mit euch da so durchgehen, was die Begriffe miteinander zu tun haben oder wo sie vielleicht sich weiterentwickeln können. Also ihr habt ja wahrscheinlich festgestellt, dass all diese Begriffe, die ich dann wähle, vielleicht auf den ersten Blick keinen Zusammenhang haben und dann irgendwie doch. Und dass das so ein bisschen so eine Reise ist, vielleicht auch von etwas, dass der erste Begriff, sage ich vielleicht, noch ein bisschen was Schwerfälliges hat. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Begriffe immer mehr Leichtigkeit kriegen. Also diese Auswahl dieser drei Begriffe. Heute habe ich die Begriffe für euch: Intellekt, Präzision und Makellosigkeit. Und wir starten mit dem Intellekt. Das Intellekt kommt natürlich vom Lateinischen Intellectus, wird mit Einsicht und Verstand übersetzt. Und es geht hier eben um Erkennen und Denken, Vernunft, Bewusstsein, Geist. Also da steckt so alles Mögliche drin und wahrscheinlich versteht vielleicht auch jeder was anderes unter dem Begriff Intellekt. Und jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Also für mich steckt da schon der Verstand sehr mit drinnen. In meiner Vorstellung von Intellekt, also was auch Kopfiges, vielleicht auch was Verkopftes. Das ist tatsächlich auch etwas, was mir in letzter Zeit mehr auffällt, vielleicht weil ich mehr in meinem Körper bin. Darauf komme ich auch zu sprechen. Und es ist ja oft so, wenn wir uns dann verändern oder eine neue Wahl getroffen haben, dass ich mich einfach irgendwie ganzheitlicher fühle, dass ich mehr meinen Impulsen folge und wie gesagt auch im Körper bin, also dass ich selber gar nicht mehr so im Verstand bin, sagen wir es mal so, dass mir das aber dann auffällt, wenn andere im Verstand sind oder manchmal habe ich das Gefühl, dass ich manchen Leuten wirklich förmlich beim Denken zusehen kann und erkenne da auch verschiedene Denkmuster, also es ist super, super spannend. Genau, also wenn wir in diesem Verstand sind, dann neigen wir meistens dazu, ja, Dinge zu durchdenken, zu durchgrübeln, das kennen wir vielleicht. Manchmal hängen wir halt tatsächlich auch in so endlos Schleifen. Und vieles, was dazu beiträgt, ist das, was ich auch die Konditionierung denke. Also das, was man uns mal beigebracht hat, wie wir vermeintlich sind, wie etwas ist, wie meinetwegen auch der Beruf einer Sängerin ist. Das stecken so viele Bewertungen, Ansichten und auch Schlussfolgerungen drauf. Weil es mal so war, wird es jetzt auch so und so sein. Und ich stelle immer wieder fest, ne, also der Überbegriff für mich sind diese Konditionierungen, da stecken all diese Dinger drinnen, dass wir, das ist quasi wie wenn wir so Post-its vor unseren Augen haben, mit jeder Ansicht, mit jeder Bewertung, mit jeder Schlussfolgerung. Und dann können wir gar nicht mehr das ganze Bild sehen. Also ich habe so das Gefühl, dass wir uns dann auch die Möglichkeiten klein halten. Weil klar, wenn ein Teil in unserem Verstand sagt, naja, so kann das nicht gehen, wusch, Tür zu. Dann sagt wieder halt noch eine Stimme im Verstand, nee, so geht es aber auch nicht. Das hat ja noch nie verwirrt. Wusch, geht die Tür wieder zu. Und ich stelle immer wieder fest, wenn es mir gelingt, diese Türen offen zu lassen, und eben nicht zu sagen, nur weil es mal so war oder weil ich vielleicht auch mal die Erfahrung gemacht habe, muss es jetzt wieder so sein, stelle ich fest, dass sich einfach ganz andere Möglichkeiten auftun. Also ne, schau es wie immer für dich an. Ich sage nie, dass irgendetwas richtig oder falsch ist. Ich teile hier einfach meine Beobachtung oder das, was mir hilft, ein, ich sage jetzt auch, erfülltes Leben zu führen als Mensch und auch als Künstlerin. Und der Verstand möchte so gerne Entscheidungen treffen. Interessant ist aber, wenn wir uns eigentlich alle großen Lehren dieser Welt angucken, was auch immer, Religionen, Meditationen, was es da so gibt, Yoga, also ich sage jetzt mal Lehren, da ist immer ein Teil dabei, wo es darum geht, aus dem Verstand rauszugehen. Weil offensichtlich schon diese großen Lehren wissen oder eben verstanden haben, dass du mit dem Verstand bestimmte Dinge nicht tun kannst. Also nicht so, dass du erfüllt bist. Weil der Verstand dreht sich im Kreis und der Verstand neigt auch sehr dazu, die Sachen, wie ich eben vorhin die Schlussfolgerung erwähnte, aus der Vergangenheit abzuleiten. Das heißt, ja, ich kann das machen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas auch morgen tue, was irgendeine Relation zu meiner Vergangenheit hat oder eine Schlussfolgerung ist, ist die Verbindung. Und dann bleibt einfach der Möglichkeitsraum klein. Es ist das, was ich von der Vergangenheit her für möglich halte. Wenn ich aber sage, ich muss mich davon nicht beeindrucken lassen, was in der Vergangenheit möglich war. Natürlich, wenn etwas cool war, kann ich das ja wiederholen. Aber in den Themenbereichen oder in den Situationen, wo ich so das Gefühl habe, naja, so ganz gut hat sich das jetzt für mich nicht angefühlt. Und sich dahin zu stellen und sagen, okay, ich lasse das jetzt mal alles ziehen. Was ist, wenn es jetzt ganz anders sein könnte? Welche Möglichkeiten habe ich? Was ist jetzt hier noch möglich? Und wie ich eben sagte, all diese alten Lehren, Meditation, ziehen ja alle darauf ab, nicht aus dem Verstand Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Der Verstand hat eine ganz andere Aufgabe. Der Verstand darf uns dann helfen, Dinge zu sortieren. Der Verstand darf uns dann helfen, vielleicht konkrete Planungsschritte oder Strategien zu zeigen. Aber beobachte dich einfach mal. Also ich habe das für mich getan, zumal ich mich ja auch in Corona sehr intensiv mit Human Design beschäftigt hat. Und da geht es auch ganz viel darum, wie treffe ich eine Entscheidung. Und das Coole ist, wir können dann mit Reverse Engineering hingucken und dann gucken, was hat sich aus den Entscheidungen ergeben, die ich irgendwie mit meinem Verstand getroffen habe. Und was hat sich aus den Entscheidungen ergeben, die ich vielleicht wirklich aus diesem Bauchgefühl oder vielleicht sogar noch mit meiner korrekten Autorität und Strategie getroffen habe? Und bei mir war es dann so, dass ich festgestellt habe, manche andere Sachen haben schon geklappt, aber es war immer irgendwie zäh und anstrengend. Und wenn ich eben diese Entscheidung auf eine viel stimmigere Art getroffen habe, eben mit meinem Körper, waren die Projekte und das, was danach kam, interessanterweise mehr im Flow. Bei mir habe ich das so entdeckt. Du schaust natürlich für dich hin, ne? Wo und wie treffe ich meine Entscheidungen? Und ja, wir sind in einer Welt, wo der Intellekt sehr, sehr gefeiert wird, das Wissen. Ne? Es ist ja gerade eine Zeit des Wissens und das Internet explodiert ja voller Wissen, voller Content. Und ja, da sind wir halt jetzt so vielleicht in ein Extrem gerutscht. Also wie gesagt, der Verstand kann ganz viel Gutes. Ich bin überhaupt nicht gegen den Verstand. Es ist nur die Frage, wie ich ihn in das Gesamte einbinde. Und ich finde, später ist es auch noch wichtig, nicht nur irgendwie ganz, ganz viel zu wissen, sondern wie wende ich es an? Komme ich in die Umsetzung? Oder bin ich jemand, der sich so viel Gedanken über alles Mögliche macht, wie ich es womöglich richtig mache oder so, dass ich dann gar nichts mache? Und dann wissen wir ja auch, gibt es diese Naturvölker, die wir auch zum Glück immer noch welche auch auf dieser Erde haben, die viel verbundener sind mit dem Leben, mit der Natur. Aus unserer Sicht vielleicht einfach leben. Manchmal sind wir da auch herablassend. Und dennoch ist da vielleicht manches viel, viel stimmiger. Und also ich merke selbst, und das war dann auch so ein Punkt, wo ich auch angefangen habe, Dinge zu verändern. Ich war auch von meinem ewigen Kopfkino super genervt. Und ich glaube, wenn du an diesem Punkt bist, dann darfst du halt schauen, welche Möglichkeiten habe ich noch? Ich habe ja vorhin schon ein paar aufgezählt. Meditation ist ein wunderbares Mittel. Körperarbeit kann ein wunderbares Mittel sein. Tanzen, wie du einfach in den Körper kommst. Musik ist natürlich auch schon, also dieses Musikmachen ist ja auch was, was uns aus dem Verstand rausholt. Der hilft da vielleicht noch ein bisschen mit, aber da werden ja so viele andere Bereiche auch noch in unserem Körper, in unserem Hirn angesprochen oder wie gesagt, besagtes Human Design, was auch mittlerweile in einigen Unternehmen eingesetzt wird, finde ich auch ein richtig, richtig cooles Werkzeug. Wir haben natürlich in dem Intellekt durch diesen Drang nach Wissen, ne, das kann ja auch mal so ein Drang sein, ich muss jetzt alles wissen, einmal, weil ich alles wissen will oder auch, wenn ich in Situationen bin, die mir verfahren scheinen, tendiere ich vielleicht auch dazu, ja, wenn ich das jetzt noch weiß, dann, wenn ich das noch verstehe, warum die Person X sich so verhalten hat, dann. Aber ich stelle immer wieder fest, wenn ich so rangehe, bleibe ich in diesem ewigen Loop. Also ich bin da nicht rausgekommen. Ich habe dann neue Wahlen getroffen und Wissen, Fakten. Und gleichzeitig, das sehen wir ja jetzt auch, können wir durch Sprache Fakten manipulieren. Und es gibt ja jetzt diese Fake News. Und auch, ne, wir haben die wunderbare KI oder so, der wir teilweise gar nicht trauen können, wie die ihre Ergebnisse erstellt. Also eigentlich könnte sie einen coolen Job machen, aber es scheint ja gar nicht so ganz ihre Aufgabe oder ihr Algorithmus zu sein, unbedingt, wie soll ich sagen, korrekt oder richtig zu sein. Es ist, die sucht sich da irgendwas aus dem Netz zusammen. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist eher wie so eine Annäherung. Und da möchte ich auch noch zwei Beispiele nennen, gerade zu KI, warum es derzeit auch noch wichtig ist, ne, dass wir da wirklich auch drauf gucken, finde ich ja noch auch gut zu wissen, dass man den Menschen auch noch braucht. Folgende Beispiele. Als die KI noch recht neu war oder ChatGPT, da hat dann mal ein Freund von mir die Frage reingestellt, wer ist Irene Kurka? Und ich hatte gedacht, dass das total einfach ist. Ich habe eine informative Website, es gibt einen Wikipedia-Eintrag über mich. Also es gibt ja wirklich genügend Informationen über mich. Und ich dachte, die wird da sofort Irene Kurka ausspucken. Das, was sie ausgespuckt hat, war, ich würde sagen, der erste Drittel des Textes war tatsächlich Irene Kurka. Und dann hatte ich das Gefühl, hat die mir einen Lebenslauf zusammengebastelt aus drei Sopranistinnen, wo ich dann plötzlich in ganz anderen Städten studiert habe, auch auf ganz anderen Festivals gesungen hatte und mir dachte, interessant. Wie gesagt, bei einer Person, wo ich sage, es ist nicht schwierig, Sachen über Irene zusammenzustellen. Vor ein paar Monaten hat dann eine Freundin von mir diesen gleichen Suchvorgang wiederholt, meint sie, ja, das hat er dazugelernt. Wir gucken mal, was es jetzt über Irene Kurka sagt. Und ich war sehr beeindruckt, weil das meiste war tatsächlich diesmal richtig. Und das ist ja auch so, dass sie mittlerweile auch eine Quellenangabe macht. Und dann dachte ich, cool. Aber dann hat sie noch den Bereich übernommen, den es, glaube ich, auch auf meiner Homepage gibt, Pressestimmen. Und dann dachte ich mir auch wieder, statt einfach das zu übernehmen, was auf der Homepage ist, nein, die KI wurde kreativ. Sie hat aus meinen Pressestimmen neue Pressestimmen gebastelt und gebaut. Also die Worte oder die Beschreibung meiner Arbeit, meiner Stimme haben gestimmt, aber es war so, als wenn sie das einfach nochmal neu gemischt hätte und ich mir dachte, nee, so ist es ja nicht ganz im Kontext. Also so hat es keiner über mich gesagt. Das ist jetzt nicht falsch, aber es ist auch nicht ganz richtig. Wo ich mir dachte, warum übernimmt die nicht einfach die Originalpressestimmen? Warum muss KI jetzt hier kreativ werden? Und dann hat sie noch irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwas mit diesem Podcast zu tun hat, noch einen Begriff geschrieben, den habe ich überhaupt noch nie über mich gehört. Aber ich möchte mit euch teilen, weil ich den unglaublich kreativ von der KI fand. Ich wäre eine eloquente Redephilosophin. Na, dachte ich, ist ja irgendwie ein nettes Kompliment. Also hier bewegen wir uns auch, ne? Intellekt, Wissen, Fakten. Können wir dem wirklich trauen? Ein anderes Beispiel von einer Freundin von mir, die gerade eine Doktorarbeit schreibt und die ein Zitat von Nietzsche verwenden möchte und dann eben wissen wollte, wo steht denn dieses Zitat genau, damit sie natürlich ihre Fußnote entsprechend machen kann. Und hat das dann auch eingegeben und bekam dann irgendwie selbstbewusst von der KI präsentiert. Dieses Zitat wäre in einem sehr dicken Buch. Deswegen hat es meine Freundin auch gemacht, weil sie hoffte, sie könnte diesen Vorgang verkürzen. Und schrieb dann ganz selbstbewusst, das wäre auf Seite 17 zu finden. Ja, vielleicht hätten manche Leute das einfach übernommen. Meine Freundin ist gründlich und schaute dann tatsächlich in dieser Publikation auf Seite 17 nach und dort gab es dieses Zitat überhaupt nicht. Sie hat sich dann doch die Mühe gemacht, diesen dicken Wälzer zu durchsuchen und hat es dann irgendwann schließlich auf einer ganz anderen Seite gefunden. Also so viel nur dazu, ne? Passt jetzt auch dazu. Das heißt, die Frage ist dann natürlich auch, und die stellen wir uns ja auch gerade mit der KI, also was präsentiert sie uns da? Können wir dem wirklich trauen? Wo ist es eine Erleichterung und wo nicht oder noch nicht? Wie trainieren wir sie ja auch? Was wollen wir überhaupt, dass sie dann kann? Also auch da sage ich ja immer wieder, wir entscheiden ja jetzt, auf welches Material die KI zurückgreift. Was geben wir ihr ein? Was wollen wir in Zukunft hören oder lesen? Also noch bestimmen wir es ja mit. Und die Frage ist eben auch, kann dann der Intellekt mir dienen oder würde er mich beherrschen oder eben so eine KI? Und es ist ja jetzt schon so, wir versinken ja förmlich im Wissen. Und die Frage ist, wie ich eben schon sagte, geht es darum, noch mehr zu wissen oder wie löse ich Situationen? Oder ich meine, man erkennt dann vielleicht auch in solchen Situationen, oder zumindest war es bei mir so, wo ich dann irgendwann merkte, ne, der Kopf strudelt und strudelt und strudelt, ist im Loop und ich merke, ich kriege die Situation nicht gelöst. Und das waren dann die Momente, wo ich irgendwann gesagt habe, nee, ich steige jetzt hier aus, weil ich gemerkt habe, meine Lösung für bestimmte Situationen oder mein innerer Frieden kommt ganz woanders her. Aber der Verstand, das Intellekt sagt ja immer, ja, wenn du das und das verstehst und das weißt, dann kannst du zur Ruhe kommen. Das ist aber auch ein Loop. Also unser Verstand bietet uns immer so viele Loops, wie er uns ja beschäftigt halten will. Und eben in diesen Meditationskulturen heißt es ja auch immer, das Ego muss sterben, der Verstand muss sterben. Das klingt natürlich immer auch ein bisschen brutal, aber er darf zur Ruhe kommen, beziehungsweise ich lerne mich nicht mehr damit zu identifizieren. Also irgendwas werde ich womöglich immer denken. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Was da für mich auch sehr reinfällt, ist dieses ewige, wozu Menschen auch neigen, ist natürlich auch irgendwie so ein Mechanismus im Verstand, dieses ewige Verteidigen und Recht haben wollen. Recht haben wollen ist einfach ein Mechanismus unseres Verstandes. Das klingt natürlich, wenn man da noch sehr drin ist, so, warum soll ich das aufgeben? Das Spannende ist aber, Und ich kann das eben auch nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn wir das tatsächlich tun, und das erfordert am Anfang viel Disziplin, alte Gewohnheiten, Denkgewohnheiten hinter uns zu lassen, ergeben sich vollkommen neue Begegnungen mit Menschen, weil ich eben A, nicht sofort denen was überstülpe, wie die sind, wie sie waren, wie sie zu sein haben. Und auch das Gespräch nimmt einen anderen Fluss, wenn ich aus diesem Verteidigen und Recht haben rausgehe, weil dann dieser Widerstand fällt. Weil oft ist es so, wenn einer anfängt mit dieser Rechthaberei, geht der andere in Widerstand, will dann auch Recht haben. Und da geht es dann oft gar nicht mehr um die Sache oder um die Begegnung, sondern nur noch Widerstand gegen Widerstand. Also das ist dann schon auf einer kleinen Ebene auch eine Form des Krieges. Und wenn ich wirklich in diese Begegnung mit Menschen offen reingehen kann, ergeben sich so wundersame Sachen. Oder dass plötzlich über Sachen gesprochen wird und man denkt, ist das wirklich möglich? Das ist ja so genial, dass das jetzt geht. Und also ich persönlich liebe es, weil wir so in unsere Mitte kommen, auch eine Herzqualität finden und letztendlich aus meiner Wahrnehmung auch aus diesem ewigen Hamsterrad oder irgendwas leisten zu müssen aussteigen. Also dieses ewige Leisten müssen, das ist ja auch wieder so eine Last auf einem. Also ich kann ja Dinge aus der Freude tun, dann kann ich auch großartige Sachen machen. Ich kann auch viele Sachen machen, ich kann auch viel arbeiten. Aber was ist meine Motivation? Weil ich einfach viel Freude habe, viel Spaß, viel Bock. Oder so, ich muss jetzt was leisten. Ich muss es blam, 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 weil. Und ja, ich genieße es, wenn Dinge aus der Freude geschehen dürfen. Und wir sind ja jetzt alle noch, ne, die ihr mir zuhört, sind ja noch in dem Bereich Musik und Kunst tätig. Und dort kriegen wir das ja andauernd präsentiert. Du kannst Musik und Kunst nicht mit dem Kopf, nicht mit dem Verstand machen. Natürlich kannst du dann bei der Komposition, ne, deine Takte dann anordnen, wenn du gesagt hast, okay, ich schreibe das Stück jetzt im Fünfvierteltakt, ja, da wird der Verstand helfen. Aber die eigentliche Idee, die eigentliche Kreativität, die kommt doch ganz woanders her, oder? Und na, auch wenn ich dann auf der Bühne stehe, das ist ja letztendlich, habe ich immer das Gefühl, eigentlich viel größer als eine Irene, die da steht, die das jetzt verkörpert oder die diese Klänge macht. Und sicher hilft mir der Verstand, ne, einen guten Probenplan aufzustellen oder eine gute, vielleicht auch Übelstrategie. Aber dann gibt es so viele Sachen, gerade in unserem Metier, wo wir das ganz anders machen. Der zweite Begriff, wo wir jetzt hineingehen werden, ist die Präzision. Das wird gleichgesetzt mit Genauigkeit, Exaktheit oder auch die höchste Präzision eines Ausdrucks. Und da kommen wir ja hin, wenn wir über dieses reine Wissen und Technik hinausgehen. Also das machen wir ja beim Musizieren auch, ne? Wir üben, üben, üben und am Anfang ist es vielleicht noch sehr technisch, sowohl auf dem Weg, dass ich Sängerin geworden bin oder wenn ich auch ein neues Stück einübe, ist es vielleicht am Anfang noch sehr technisch, bis es ein gewisses Level erreicht hat, aber wir wollen ja Musik machen. Also die Technik will ich ja nicht hören. Die ist natürlich da, aber die will ich nicht hören. Also ich gehe darüber hinaus. Und ich fange dann auch an, im Idealfall, ich denke sowohl in der Musik als auch in allem, was ich im Leben mache, Dinge in so ein Gleichgewicht zu bringen. Also ist es denn zum Beispiel möglich, dass dieser Verstand, der seine Fähigkeiten hat, mir dann dient? Meinem Herzen, meiner Musik, meinen Wünschen oder dieser Entscheidung, die ich dann hoffentlich eher aus dem Körper getroffen habe, dass mir der Verstand dann in der Umsetzung hilft. Und dann habe ich das Gefühl, ihr merkt vielleicht schon auch die Art, wie ich jetzt rede, irgendwas verändert sich vielleicht so ein bisschen, fühlt sich jetzt vielleicht ein bisschen anders an, kommt es in so ein Gleichgewicht und ich bin ausgerichtet, ich bin ganz klar, ich weiß, was ich will, mein Navi ist eingestellt, aber mein Herz ist dabei, mein Körper ist dabei und dann kann es losgehen. Und ich gebe natürlich auch der Intuition den Raum, über die ich ja auch schon öfter im Podcast gesprochen habe. Also ich halte Intuition auch für etwas sehr, sehr Wichtiges. Im Sinne von, ich glaube, manche Leute diskutieren auch, wo die Intuition herkommt. Also klar, wenn die Intuition wiederum nur eine Folge meiner bisherigen Gewohnheiten ist, dann hänge ich ja wieder an dem Alten. Wenn die aber wirklich von diesem Punkt sozusagen des Neuen kommt oder irgendein Wissen, wo ich vielleicht gar nicht genau erklären kann, wo das herkommt, das ist diese Intuition, die vielleicht sagt, du hast jetzt immer nur rechts und links nach einer Tür geguckt. Es gibt aber auch noch am Boden unter dir vielleicht eine Tür. Geh doch da mal durch. Also die einen vielleicht auf so scheinbare Unmöglichkeiten hinweist. Und es ist aber auch so, dass diese Stimme der Intuition in der Regel eine leise Stimme ist. Der Verstand hat eine viel lautere Stimme. Das heißt, es kann auch, und deswegen sind auch diese Techniken wie Meditation, wo ich einfach mal mehr in die Ruhe gehe, raus aus diesem Hasseln, aus diesem Hamsterrad, dass ich überhaupt die Intuition hören kann. Weil vorher decke ich die ja die ganze Zeit zu. Die ist bei jedem von uns da. Jeder hat Intuition. Aber nehme ich sie wahr? Und, nächster Schritt, wenn ich sie wahrnehme, folge ich ihr? Weil dann sagt der Verstand auch wieder, naja, das ist ja totaler Schwachsinn. Das kannst du nicht machen. Oder das ist gefährlich, das hat doch noch nie einer so gemacht. Ja, dann höre ich halt nicht auf die Intuition. Und ich stelle fest, wenn wir das tun, dass ich manchmal Dinge viel, viel genialer fügen, als ich es vorher je mit meinem Verstand für möglich gehalten hätte. Und ich glaube auch, dass wahre Verbindung, wie ich ja vorhin auch schon sprach, mit Menschen, mit Musik, mit Künstlern, mit meinem Publikum, nur dann geht. Übers Herz, über Echtheit und über Tiefe. Und der Verstand steht einem da gerne so ein bisschen im Weg. Und dann wird's rund. Na, das ist das, was Menschen erreicht, das ist das, was Menschen berührt, vielleicht sogar transformiert, dass sie in irgendeiner Aufführung waren und sagen, wow. Und ich glaube, sehr, sehr viele wunderbare Künstler, Redner, Schauspieler, Schriftsteller, Komponisten haben diese Verbindung in ihrem Leben und in ihren Werken. Also die, wo das Intellekt und das Herz verbunden sind. Und ich glaube, dass man dann auch sehr erfolgreich sein kann und auf so eine schöne Art anziehend ist und sich vielleicht sogar auf eine gewisse Art weniger anstrengen muss. Also anstrengen im Sinn von, ich muss irgendwelchen Leuten hinterherlaufen, ich muss dann nachgraben oder ich muss, keine Ahnung, Druck ausüben oder was weiß ich, ne? Sondern du weißt, dass die stimmigen Konstellationen in deinem Leben sind und kommen. Und dann erkennst du auch immer mehr die Magie der Sprache. Und auch da achte mal, mit welchen Menschen verbringst du Zeit und wie reden die und wie redest du? Also sind das Menschen, die viel fluchen und jammern? Ich finde, das zieht sehr runter. Ich habe solche Menschen so gut wie gar nicht mehr in meinem Freundeskreis oder die dann nur mit der Angst unterwegs sind. Oder verwende ich Worte und habe Menschen um mich herum, irgendwie was aufgeht, wo das inspirierend ist, wo das wohltuend ist und ich dann so meinen nächsten Schritt gehen kann. Und bin ich mir dessen auch bewusst? Also ich glaube, Sprache hat eine ursprüngliche Schönheit und sie kann auch eine wunderbare Einfachheit haben. Und ich weiß, Einfachheit ist für manche auch so ein Begriff, den manche auch ablehnen. Und für mich ist Einfachheit oder Simplicity so ein schöner Wert. Also ich strebe sehr nach dem an so vielen Stellen. Also für mich liegt da Magie drin. Ich glaube, dass ihr das auch spürt, wenn ich drüber spreche, auch wenn ich jetzt das vielleicht gar nicht so genau beschreiben kann. Und sich für mich da oft auch diese Herzqualität widerspiegelt. Und du musst dann auch nichts aufblasen, quasi intellektuell oder irgendwie so reden, dass es, keine Ahnung, wie aufgeblasen, hochgestochen klingt. Du kannst die Dinge einfach so benennen, wie sie sind. Punkt. Du beginnst dann auch mit Menschen auf Augenhöhe zu sprechen und so fühlen sich beide gesehen. Und das ist das, wonach sich jeder so sehr sehnt. Die Menschen, ein Mensch möchte gesehen werden, ein Mensch möchte verstanden werden. Ich möchte verstanden werden, ich möchte gesehen werden. Und gebe ich das auch den anderen? Kann ich die fühlen? Kann ich deren Herz fühlen? Und vielleicht klingt das jetzt für den einen oder anderen ein bisschen romantisch, aber ich glaube gerade auch, also ich glaube, es ist für jeden wichtig, aber für uns Musiker, was geht es da? Was ist diese tiefe Essenz, die wir auch mit all diesen Klängen, mit unseren Stimmen, mit unseren Instrumenten transportieren? Und ja, so kommen wir dann vom Intellekt über diese Präzision, über diese Genauigkeit, über dieses Bewusstsein. Na, wie gehe ich mit meiner Sprache um? Wie ausgerichtet bin ich mit ihr? Kommen wir zur Makellosigkeit. Das ist natürlich irgendwie ein großes Wort. Dort habe ich mal so ein bisschen nachgeguckt, was das Internet dann noch so ausspuckt an Synonymen, Erklärungen, einwandfrei, einwandlos, fehlerfrei, fehlerlos, ideal, mustergültig, ohne Fehler, perfekt, vorbildlich, vortrefflich, vorzüglich. Das sind ja alles Sachen, die wir gerade, glaube ich, auch in der Musik anstreben oder die Interpreten, ne? Man möchte es am liebsten fehlerfrei vortragen. Es soll irgendwie auch perfekt sein, tadellos. Und ja, das ist gut, dass wir das machen, weil wir die Musik ja so genau wie möglich auch wiedergeben wollen, wie ein Komponist, Komponistin sich das ausgedacht hat. Aber ihr merkt schon, wenn ich natürlich mich darin irgendwie verheddere oder verhafte, könnte es natürlich auch sein, dass ich nicht zu dieser Magie der Musik komme, zu diesem echten Musikmachen, wenn ich nur denke, oh Gott, ich darf jetzt hier keinen Fehler machen. Und was heißt eigentlich perfekt? Also ich glaube immer mehr, ich habe mich auch lange von diesem Perfektionismus täuschen lassen, sage ich. Und ja, der kann ein Antreiber sein. Aber zu merken, nee, es geht auch hier um dieses Echte, um so eine Durchlässigkeit, um, ja, wo auch immer die Musik und die Kreativität herkommt. Und in dieser Makellosigkeit schwingt aber noch was ganz anderes mit. Oder so können wir es auch sehen. Na, wir können das so sehen, ich muss das und das und das dafür tun, damit ich makellos bin. Dann hänge ich natürlich auch wieder in einem Loop. Und was ist, wenn ich es umdrehe? Also, dass mir diese Makellosigkeit eine Freiheit beschert, weil ich erkenne, dass ich bereits makellos bin. Und auch diesen Geschichten, ich wäre in irgendeiner Weise nicht gut genug, gar nicht mehr glaube. Welches Feld geht da für mich auf? Welche Möglichkeiten, dass ich mir diesen ganzen Druck, diese ganzen Geschichten nicht mehr erzähle und sage, es ist alles in Ordnung und ich komponiere jetzt ein cooles Stück. Also für mich fühlt sich das viel freier an. Und ich merke auch tatsächlich, umso mehr ich so an die Dinge rangehe, also nicht nur, dass ich mein Leben noch mehr genieße, dafür sind wir ja da, sondern dass sich auch ganz viel dann in der Stimme zum Beispiel entspannt, wo vielleicht irgendwo noch so ein kleiner Mini-Druck ist, der sich da halt auch quasi manifestiert hat, wenn ich mir sonst Druck mache durch diese Gedanken, oh Gott, ich bin nicht gut genug und bla 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 und perfekt muss ich auch noch sein. Und dann lasse ich das weg, mir geht's besser und die Stimme rollt auch besser. Ja, irgendwas ist abgefallen. Und mir vielleicht auch zu erlauben, ja, ich darf kreativ sein, ich soll kreativ sein, ich darf mich entfalten, ich darf auch expandieren. Aber mache ich es, weil ich Lust drauf habe, weil ich mehr erfahren möchte über mich, über das Leben, kennenlernen möchte? Oder mache ich es, an mir ist immer noch was falsch, das darf keiner mitkriegen. Das ist eine ganz andere Energie und Haltung. Und ich glaube, dass es letztendlich dann auch in dem Kunstwerk oder in der Performance einen Unterschied geben kann, ob etwas wirklich aus dem Herzen kommt und oder ob ich halt irgendwas aus meinem limitierten Verstand erschaffen habe. Und ich glaube, das eine strahlt halt dieses Echte durch, was wir alle haben. Wir haben das alle. Es ist nur die Frage, ob ich mich damit wieder verbinde, ob ich es freilege, oder eben nicht, weil ich denke, ah, nee, das geht ja nicht, das darf ich nicht, das ist vielleicht zu groß, zu viel, zu was weiß ich. Das ist auch so ein schönes Ding, wo wir uns einschränken, dass man zu viel ist, zu wild, zu kompliziert, zu was weiß ich. Und gehe lieber wieder zurück. Was ist, wenn ich bereits makellos bin? Ich bin gar nicht zu irgendwas. Oder was ist, wenn ich mir das erlaube und sage, das gehört zu mir dazu? Ja, ich bin zu Punkt, Punkt, Punkt. Und das macht ja dann wieder die Authentizität da. Also wo wir das dann auch bei Großen oder Künstlern, die wir vielleicht als groß bewundernswert empfinden, da kommt dieses Echte durch. Oder zumindest geht es mir so, die Künstler, die ich großartig finde. Das ist jetzt auch wieder meine Meinung. Ne? Aber wo ich das Gefühl habe, wow. Und das überträgt sich ja auch wieder aufs Publikum. Deshalb fühlen wir uns vielleicht auch in solchen Aufführungen auch berührt oder angekommen, weil wir diese Vollkommenheit und Makellosigkeit auf der Bühne wahrnehmen und dann auch für uns selber nehmen können. Weil wir können ja immer nur das für uns selber nehmen, was wir im anderen wahrnehmen. Na, das eine ist, ich nehme was wahr und es kann mich triggern. Dann weiß ich eigentlich, boah, da habe ich auch noch ein bisschen was zu tun. Warum triggert es mich? Mhm. Oder ich stelle fest, wow, das finde ich richtig gut. Und in dem Moment, wo ich quasi mit in Resonanz gehe, ist es für mich möglich. Könnte es sein, dass das auch irgendwie einer meiner nächsten Schritte ist in meiner Entwicklung, in meiner Entfaltung. Ja, ich danke euch sehr fürs Zuhören dieser heutigen Solo-Folge. Und ich bin dankbar für eure Feedbacks. Ich bin dankbar für eure Bewertungen. Ich bin dankbar, dass ihr meinen Podcast auf den diversesten Plattformen abonniert, anhört, ihn weiterempfehlt. Und ja, ich freue mich dann schon, euch bald wieder zu begegnen. Und ich wünsche dir alles Gute und das Beste. Lebe deine Musik, lebe dein Leben. Deine Maria.